Der Rasenfunk Kurzpass. Die Torhüter bei dieser Europameisterschaft, sie haben eine besondere Rolle gespielt und darüber wollen wir heute sprechen mit Sascha Felter von Cavanis Friseur. Sascha, sei mir sehr herzlich gegrüßt im Rasenfunk. Hi.
Hi Max, Grüße. Freut mich sehr, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass ich mal wieder jemanden von euch mit dabei habe und dass ich dich mit dabei habe, denn du bist einer derjenigen, die mir bei Twitter immer positiv ins Auge fallen, die einen Blick vor Torhüter haben. Da machst du die Hashtag Keeper-Analyse. Woher kommt das eigentlich, dass du dich in dem Bereich so gut auskennst? Ich vermute, du bist selber Torhüter.
Ja, genau. Also erstmal vielen Dank, dass dir das so positiv auffällt. Geht natürlich besser runter als Kasper Schmeichel gestern beim Elfmeter. Das Ganze, ja, ich war selber sehr lange Torhüter, also ich bin jetzt auch zur Einordnung, ich bin jetzt aktuell 25 Jahre alt, habe dann meine Karriere recht früh beendet und bin jetzt halt nebenbei noch so Torwarttrainer hier im Leipziger Raum und versuche halt eben so auf Twitter so diese Nische dazu auszunutzen, dass halt eben in der breiten Öffentlichkeit so nicht dieses Auge für die Torwartberichterstattung so zur Geltung kommt.
Mhm. Frustriert dich das manchmal, dass da, also mir geht das auch so, dass ich immer mal wieder erkenne, hier hat jemand Probleme, ich kann das dann aber nicht so in präzise Worte fassen und dann kommen bei mir auch so Dinge wie, da reagiert er zu zögerlich oder beherrscht seinen Strafraum nicht. Frustriert dich das manchmal, dass es da ein so geringes Basiswissen gibt, auch bei Berichterstattenden wie mir, dass wir uns dann eben in dann doch ja, das sind ja dann für dich wahrscheinlich Floskeln flüchten müssen.
Ja, genau. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass ja das ganze Torwartspiel jetzt in der normalen Berichterstattung nicht diesen großen Raum einfach einnimmt, was auch völlig normal ist und völlig auch okay ist. Aber man hat jetzt, glaube ich, auch bei der EM, wenn man die Berichterstattung in der ARD gesehen hat, durch Almut Schuld gesehen, dass es schon ganz gut ist, wenn man eine Expertin oder einen Experten dabei hat, der aus dem Torwartbereich kommt und dazu auch irgendwas sagen kann. Ne? Und das, was das dann eben auch darüber hinausgeht, über diese klassischen Floskeln, wie zum Beispiel, hat Probleme mit der Strafraumbeherrschung oder da springt er nicht richtig ab oder so. Das, ja, das sind halt oftmals Floskeln, die sich Expertinnen oder Experten da flüchten. Aber ich denke schon, dass man da derzeit auf einem ganz guten Weg ist, eben, wie ich bereits sagte, gerade auch mit Almut Schulter als Expertin in der Sportschau, ja.
Ja, da bin ich auch großer Fan von. Und vielleicht ist auch ein Teil des Problems, dass man bei Torchancen und bei Toren erstmal immer den Schützen im Blick hat. Das ist ja das Normale. Du guckst auf den Ball und guckst, wo der Ball hingeht. Und mir ist aufgefallen, dass man in vielen Zeitlupen, die direkt danach gezeigt werden, wieder nur den Schützen sieht. Irgendwann kommt dann auch mal so die Hintertor oder die Torkamera, wo man dann auch mal sehen kann, wie eigentlich der Torhüter im Moment des Absprungs stand und was er vorher gemacht hat. Aber das ist auch manchmal, finde ich, im Live-Bild gar nicht so leicht zu erkennen, weil man braucht dann eigentlich Standbilder. Man muss sich genau angucken, okay, wo lag wahrscheinlich der Schwerpunkt des Körpers, hat er nochmal einen Zwischenschritt gemacht, wann, es gibt ja oft diesen Hüpfer kurz bevor man abspringt, Manuel Neuer macht den gern, da ist Timing ganz, ganz wichtig und dafür musst du dir das aber ganz genau angucken, du siehst es wahrscheinlich auch im Live-Bild besser, aber ich muss da ganz genau drauf achten und ich kriege oft gar nicht die Kameraperspektiven, die man dafür braucht.
Kann ich dich beruhigen, also ich brauche auch also mittlerweile brauche ich, glaube ich, auch nur noch so 4 bis 5 Wiederholungen, glaube ich, um das realistisch irgendwie einschätzen oder halbwegs seriös einschätzen zu können, was da passiert ist. Aber selbst danach findet man immer noch kleine Details, wie stand der Fuß zum Ball, wie war vielleicht die Armhaltung beim Schuss. Aber bei mir mache ich es eigentlich fast genauso. Also ich halte dann auch ganz, ganz oft an, gehe wieder zurück, schaue, gibt es noch eine andere Kameraperspektive. Und wie du eben sagtest, wenn dann der Kameramann dann doch nochmal umschwenkt oder so, der erst auf den Schützen geht, dann relativ spät erst auf den Keeper geht, dass man gar nicht, oder erst im letzten Moment vielleicht sieht, wo seine Füße waren, wie seine Füße standen, wie sein Stand war, was ja ganz wichtig ist eben für den, für die Parade oder für den gehaltenen Ball, dann kann das schon sehr frustrieren, wenn dann erst so kurz vorher quasi so erst umgeschwenkt wird und man eigentlich so gar nicht sieht, was man eigentlich dann sehen möchte, ja.
Es ist manchmal nicht so ganz einfach. Ganz allgemein gesprochen, findest du denn, es ist ein gutes Turnier für die Torhüter, diese EM?
Also hätten wir uns direkt nach der Gruppenphase hier unterhalten.
Ich ahne die Antwort.
Genau, also dann, ja, weiß ich nicht, dann hätte ich nicht gesagt, dass es aktuell das Turnier der Torhüter gewesen wäre bis zur Gruppenphase. Natürlich kommt dann auch in der K.O.-Phase dann so Dinge mit dazu wie gehaltene Elfmeter, wo dann Torhüter mit eigentlich bis dato vielleicht durchschnittlichen Leistungen zu Helden avancieren können. Auch völlig normal, auch völlig, völlig okay. Bis zum Halbfinale hätte ich gesagt, okay, die Keeper sind jetzt wieder voll drin. Also wenn ich so an das an das Spiel von Sommer denke, gegen Frankreich auch, noch gegen Spanien, wo er auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und auch Pickford eigentlich auch gegen Deutschland, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Hätte ich das auf jeden Fall auch bejaht, dass es doch ein Turnier der Torhüter dann doch noch geworden ist. Im Halbfinale, muss ich ehrlich gestehen, ist mir nur Kasper Schmeichel tatsächlich gestern positiv aufgefallen. Also, ob das jetzt im ersten Halbfinale zwischen Italien und Spanien war, habe ich bei Donnarumma und Simon einige Schwächen auch im Spielaufbau sehen können, haben wahrscheinlich auch alle so sehen können. Und Simon hat mir auch bei dem 1-0 durch Chiesa auch nicht so optimal gefallen. Pickford und ja, doch Pickford eigentlich genau ähnlich wie gestern, wieder wie einen Tag zuvor, auch bei bei Donnarumma und Simon.
Ja.
Die Schwächen im Spielaufbau.
Dann lass doch da mal einsteigen, denn ich glaube, da wird der ein oder andere Hörer und die ein oder andere Hörerin jetzt kritisch oder interessiert die Augenbraue gehoben haben und sich gesagt haben, wirklich, Donnarumma hat Schwächen. Lass mal darüber sprechen. Gehen wir einfach mal die Torhüter durch. Lass mit Donnarumma beginnen. Was ist dir da bei ihm aufgefallen in diesem Turnier?
Also grundsätzlich im Turnier fällt ja erstmal sowieso auf, dass der Typ so auf den ersten Blick her, ob das jetzt so die Zielverteidigung ist, also Zielverteidigung ist quasi das klassische Bälle halten, da hinten auf der Torlinie agieren und dann eben Bälle mit Hand, Fuß, Körper, wie auch immer abwehren. Und genauso hat er auch relativ wenig Schwächen in der ganzen Raumverteidigung. Also wenn er versucht, quasi Pässe in die Tiefe abzufangen, wenn er bei Flanken rauskommt, hohen Bällen rauskommt, also die zwei Komponenten gibt es da immer, Raum und Zielverteidigung. Da hat er einfach ganz, ganz wenig Schwächen. Und auf der Linie, was mir auch sehr gut gefällt, dass er trotz seiner Größe eben unfassbar schnell zu Boden kommt. Also er ist ja trotzdem ziemlich flexibel, sehr beweglich in der Hüfte, wirkt jetzt nicht so bocksteif wie, weiß ich nicht, Pavlenka oder so manchmal. Also da hat er für mich eigentlich auch eine sehr, sehr tadellose Leistung gezeigt, generell, was das Spiel auf der Linie angeht. Im Grunde gar keine Fehler gemacht. Also ich erinnere da nochmal an die beiden Paraden gegen Belgien, wo er in der ersten Halbzeit wirklich stark hält. Was allerdings ein Manko war bei ihm, das hat man ganz klar gesehen, so waren halt die Aktionen, wenn er den Ball am Fuß hatte und dann eben leichten Gegnerdruck bekommen hat. Also gar nicht mal so diesen unmittelbaren, wo klar war, okay, jetzt muss halt einen langen Ball schlagen, sondern eher nur so einen, wo der Stürmer vielleicht so 10 Meter von ihm entfernt steht und dann eher, ja, ich will nicht sagen spielmachend agieren muss, aber ja schon so sich aussuchen muss, welchen Pass er jetzt wohin spielt. Da hat man bei ihm ganz klare Schwächen gesehen, dass halt Bälle in ungünstige Räume kamen oder die Bälle eine komische Flugbahn hatten, dass der Spieler dann den Ball nicht sauber annehmen konnte oder weiterverarbeiten konnte. Das waren so die Schwächen, die ich bei ihm ausgemacht habe bisher am Turnier, auch wenn das natürlich Meckern auf hohem Niveau ist.
Ne? Klar, aber zeigt natürlich auch, wie anders wir auf die Torhüterposition blicken. Da hätten wir vor 10 Jahren noch nicht so deutlich drüber gesprochen, über die Rolle im Spielaufbau des Torhüters. Das ist mir auch gegen Spanien ganz extrem aufgefallen, wie oft Donnarumma mit Zeit den Ball bekommen hat und es dann aber immer weniger Zeit wurde, bis er tatsächlich den Pass geschlagen hat. Also er hat relativ lange für die Ballverarbeitung gebraucht und jetzt gar nicht irgendwie, weil er ihn unsauber angenommen hätte, sondern weiß nicht, ob das dann die Entscheidungsfindung ist, wo er hinspielt, aber da gab es wirklich 3 Situationen, in denen dann der Spanier mit Ansage fast an den Ball gekommen wäre. Jeweils hat es Donnarumma noch rechtzeitig geschafft, aber das fand ich interessant, dass da einfach die Geschwindigkeit nicht so hoch ist, wie da sind unsere Augen natürlich verwöhnt, weil wir Manuel Neuer in der Bundesliga häufig sehen. Der ist halt einfach extrem fix, der weiß oft schon, bevor er den Ball bekommt, wo er ihn jetzt gleich hinspielen wird. Und da ist Donnarumma dann nicht ganz so schnell.
Also was man, glaube ich, bei Neuer dann noch dazu sagen muss, also ich finde, bei sowas sollte Neuer einfach nicht die Benchmark sein, also weil der ist einfach komplett über dem Durchschnitt. Das hat man auch einfach gesehen, weil Neuer spielt ja die Bälle nicht nur sauber, präzise auf Mann, ne, sondern in einer angenehmen Flugkurve mit Unterschnitt, damit der Ball eben sauber verarbeitet werden kann, sondern eben auch so, dass die Folgeaktionen richtig sind. Also meistens reicht es ja wirklich, wenn dann irgendwie auf den Außenverteidigerpositionen Gosens oder Kimmich dann den Ball mit einem Kontakt per Kopf weiterleiten konnten und dann blieb Deutschland im Ballbesitz. Weiß ich nicht, ob Neuer, also ich bezweifle, dass Neuer das wirklich so bewusst macht und sich vorher denkt, wenn ich jetzt den Ball dorthin spiele, dann kann Kimmich gleich mit dem zweiten Kontakt spielen. Das wird wahrscheinlich alles intuitiv passieren. Aber das zeigt einfach nochmal, wie verwöhnt Deutschland dahingehend ist. Also ich kenne da jetzt auch gar keinen anderen Keeper, der das auf diesem Niveau auch über die Dauer der Zeit jetzt schon kann. Also das ist wirklich einzigartig. Also vielleicht noch Ter Stegen oder so in seinen besten Jahren oder Ortega in der letzten Saison. Aber ansonsten, ja, ist das wirklich herausragend. Und um vielleicht mal auf Neuer dann weiter drauf einzugehen, muss ich sagen, dass Neuer im Vergleich zu Donnarumma gar nicht so weit immer vorrück, wenn er den Ball hat. Also man hat bei Donnarumma immer gesehen, wenn er den Ball bekommen hat, ist er immer weiter ein Stück nach vorne gegangen mit dem Ball. Stand dann teilweise Höhe 16 oder so 18 Meter vom Tor. Mhm. Was natürlich dann auch die Distanz zum Stürmer einfach verkürzt, wodurch der Stürmer dann eher vielleicht auch ins Pressing geht, als wenn Donnarumma 5 bis 10 Meter weiter hinten gestanden hätte und dann auch das Pressing der Italiener auseinandergezogen hätte. Also gerade im Spielaufbau für Torhüter geht es ganz, ganz oft darum, natürlich, welche Angebote machen mir meine Vorderleute, also meine Sechser, meine Innenverteidiger, Außenverteidiger und natürlich auch, wie verhalte ich mich bei gegnerischem Druck, also ziehe ich mich eher weiter ein Stück zurück, um auch die gegnerischen Ketten auseinanderzuziehen und die Stürmer vielleicht ein bisschen rauszulocken, sodass eben die Räume hinter dem Stürmer ein bisschen größer werden, damit ich meine Sechser anspielen kann. Ne? Das sind alles, glaube ich, so Sachen, die auch bei Donnarumma, also der Typ ist halt, obwohl er schon 6 Jahre jetzt auf höchstem Niveau spielt, erst trotzdem 22, also genau wie Unai Simon, das sind, glaube ich, alles Sachen, die mit der Zeit oder mit der Erfahrung dann einfach kommen, unabhängig jetzt davon, wie viele Saisons man jetzt schon gespielt hat.
Wenn wir jetzt dann schon über Manuel Neuer indirekt sprechen, wie fandst du denn sein Turnier? Da gehen die Meinungen auseinander. Ich bin auf theanalyst.com ganz gerne unterwegs während der EM, weil die ganz interessante Statistiken haben, auch zu den Torhütern, und die errechnen zum Beispiel die X-Goat Conceded, also die Expected Goals on Target und wie viele dann davon tatsächlich reingegangen sind. Da wird eben dann nicht nur die Stürmerperspektive einberechnet, sondern eben auch, wo am Tor kommt der Schuss hin, wie wahrscheinlich ist es, dass der gehalten wird. Und da schneidet Manuel Neuer gar nicht so gut ab. Er hat einen Wert von 4,8, hat tatsächlich aber 6 Gegentore gefangen, ist damit, wenn man einfach nur diesen Wert nimmt, ist er der drittschlechteste Torhüter dieser Europameisterschaft gewesen. Zeigt aber auch, diese Statistiken sind nicht alles, aber deswegen die Frage an dich, wie würdest du sein Turnier einordnen, bei aller Qualität, die er natürlich hat? Also auch da werden wir jetzt wahrscheinlich wieder auf höherem Niveau jammern.
Ja, absolut. Also ich würde es, wie gesagt, nochmal trennen. Also einmal eben das Spiel mit Ball, wo er einfach Deutschland wesentlich mehr gibt, als er ihm nimmt, vielleicht durch etwaige Fehler auf der Linie. Mhm. Das ist auch natürlich ganz klar, was Deutschland einfach im Spielaufbau so einen krassen Impact nochmal gegeben hat. Das fand ich gegen England ziemlich bemerkenswert, wie viele Bälle Neuer da eben auf die Außenverteidiger gechippt hat und das Pressing regelmäßig irgendwie aufgelöst hat. Mhm. Also da ist Neuer nach wie vor für mich bei der EM auch das Maß aller Dinge gewesen. Da gibt es keinen Zweifel daran. Auf der Linie muss ich sagen, wenn wir jetzt mal die einzelnen Gegentore durchgehen, beim 1-0 gegen Frankreich, gut, mache ich ihm gar keinen Vorwurf, kann auch gar nichts machen. Wenn wir dann eben auf das Ungarn-Spiel, danach kam ja Portugal, genau. Mhm. Bei Portugal gab es eigentlich auch keine größeren Fehler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe es mir vorher nochmal angeschaut. Aber eben das Ungarn-Spiel war für mich so der Knackpunkt, wo man tatsächlich auch gesehen hat, dass Neuer, auch wenn er jetzt nicht immer so die beste oder die optimale Technik hat, muss man auch dazu sagen, also jetzt in diesen Leitlinien, die der DFB im Torhüterbereich jedes Jahr immer rausgibt, da hält sich Neuer jetzt nicht wirklich dran, weil er eigentlich über Jahre so sein eigenes Ziel gefunden hat. Also wenn man eben schaut, bei fast allen Schüssen, die aus so mittellanger, kurzer Distanz kommen, macht Neuer eben so einen Auftaktsprung, zieht seine Ellenbogen nach hinten, um dann eben nochmal Schwung zu holen und dann ein bisschen mit mehr Dynamik in die Aktion reinzugehen.
Mhm. Deswegen sieht es halt dann auch so spektakulär aus, wenn er Paraden hat, die er aus dem Eben rausholt.
Genau, genau. Kann auch sein. Also ist auf jeden Fall auch ein Mitgrund dafür, und eben weil er eben auch so, glaube ich, einfach ein unfassbar guter Athlet ist und so eben sich auch noch, selbst wenn er schon sehr, sehr tief quasi in der Hocke ist, sich immer noch seitlich extrem weit abdrücken kann zur Seite. Mhm. Muss man auch mal drauf achten. Das ist auch sehr bemerkenswert, aber eben durch dieses, durch seine gute Physis und durch seine Athletik konnte er etwaige, sage ich mal, Timingsprobleme oder Probleme eben im Timing einfach kaschieren über Jahre oder in vielen Aktionen über Jahre hinweg. Also es hat was damit zu tun, jetzt eben, wenn wir das erste Tor von Schalai gegen Ungarn anschauen.
Also dieser Kopfball, der zwischen die Innenverteidiger, genau in den Raum zwischen Innenverteidiger und Neuer kommt und dann aber eigentlich aus 11 Metern, glaube ich, ins Tor geköpft wird. Nur, dass alle Hörerinnen und Hörer das vor Augen haben. Genau.
Genau. Da schafft es Neuer halt auch nicht, schnell genug wieder Bodenkontakt zu bekommen. Also warum ist dieser Bodenkontakt so wichtig? Also wenn ich abspringen will, muss ich natürlich vom Boden aus abspringen. Also ich kann halt nicht in der Luft springen wie Super Mario oder so. Es geht halt einfach nicht. Deswegen muss man am besten, wenn der Schuss kommt, eine gute Grundstellung haben. Grundstellung heißt also Beine nicht breiter als hüftbreit idealerweise, Arme oder Ellenbogen am Körper, damit man eben nicht mit den Armen nach hinten springt, weil ich will ja im Endeffekt meine Arme nach vorne vor die Brust bekommen, um eben den Ball zu fangen. Also hinterm Rücken fange ich ja keinen Ball, so, weißt du? Mhm. Und das hat Neuer bei dem 1 oder bei dem 0:1 nicht gut gemacht, hat einfach kein gutes Timing gehabt. Hatte ich auch schon mal auf Twitter analysiert, wer da sich dafür interessiert, kann da gerne mal nochmal das in Detail nachlesen, aber da hat Neuer kein gutes Timing gehabt, hat dann nicht schnell genug Bodenkontakt bekommen und auch dann auch nicht schnell genug die Hände wieder nach vorn bekommen. Deswegen sah es halt so aus, so an guten Tagen hält er ihn. Wie gesagt, das Timing hat nicht gepasst, an guten Tagen hat er ein besseres Timing, so das war halt auch so ein Kannball, finde ich. Das war jetzt kein Mussball, wie das 2:1, das Zwischenzeitliche dann, wo Neuer dann noch diesen langen Ball irgendwie erlaufen will und das fast mit Sané und mit Hummels zusammenrasselt. Das war für mich ein Mussball. So, das eine war ein Kannball, den er halten kann, wo ich erwarten kann bei dem Niveau, was er eigentlich hat, dass er ihn tatsächlich auch sauber klären oder zumindest nicht ins Tor lassen kann. Ja, dieser lange Ball, keine Ahnung, ich weiß bis heute nicht, was er da draußen wollte. Also Grundposition von ihm war viel zu weit hinten, um da rauszurennen. Und selbst wenn er ihn eher bekommen hätte, dann hätte es halt ordentlich gekracht. Also dann wäre er halt mit zwei Mitspielern und einem Gegenspieler noch zusammen gerauscht. Dann, ja, keine Ahnung. Also das fand ich auch nicht so souverän in dem Spiel. Genau.
Ja, wahrscheinlich hat er es falsch eingeschätzt, dass da möglich, auch ja, die Mitspieler, also es hätte keinen Abschluss komplett ohne Gegnerdruck gegeben und dann kam er so raus und hatte dann in der Laufbewegung aber auch nicht mehr die Möglichkeit, dann sich noch breit zu machen, wie man sagt, also die Arme nach oben zu bekommen. Das ist ja generell sowas, was Manuel Neuer häufig macht, dass er die Arme lange am Körper lässt. Deswegen sieht das bei Strafstößen manchmal so aus, als ob er jetzt gar nicht mehr richtig springt, wenn der Ball sehr platziert in eine Ecke hineinkommt, aber das hat er neulich bei The Athletic in einem interessanten Interview erklärt. Er macht das eben, weil er dann noch die Möglichkeit hat, zu reagieren auf wohin der Schuss kommt. Also dann kann er den Reflex nutzen, deswegen lässt er den Arm noch lange am Körper, weil er dann die Bälle, die in den Umkreis seines Körpers kommen, leichter abwehren kann. Bei Strafstößen hat man das ja häufiger gesehen, wobei da die berühmteste Parade Oliver Kahn im Champions-League-Finale 2001 war. Er springt schon nach rechts, der Ball kommt mittig und er kriegt den Arm noch hoch. Und hätte er den Arm ausgestreckt gehabt, wäre das logischerweise nicht mehr gegangen. So, das war
ich mein... Ich glaube, Neuer hatte doch, glaube ich, mal gegen Porto auch zu Schalke-Zeiten, glaube ich, Parade oder so, ne? Wenn ich da recht im Sinn.
Genau, also dieses Schalke-Spiel gegen Porto, das war ja so ein bisschen der internationale Durchbruch von Manuel Neuer. Das war der Wahnsinn damals. Vor allem, wie jung er noch war. Meine Güte, wie alt wir alle sind. Naja, dich muss ich da rausnehmen. 25 Jahre ist ja noch kein Alter.
Aber das Talent bin ich auch nicht mehr, deswegen.
Gut, wir waren ja aber eigentlich gerade bei den Halbfinaltorhütern. Du hast vorhin schon über Unai Simon kurz angefangen zu sprechen. Das war ja auch durchaus eine umstrittene Personale. David De Gea schien da eigentlich Nummer 1 zu sein, hat ja auch das Europa League Finale gespielt und da auch tatsächlich eine tragende Rolle im Negativen dann gespielt, hat den entscheidenden Strafstoß verschossen. Was ist dir denn bei ihm aufgefallen?
Also grundsätzlich muss ich sagen, dass Simon auch ein sehr solides Turnier gespielt hat. Mal diesen einen Rückpass gegen Kroatien ausgenommen, das kann halt passieren. Also das passiert ihm halt einmal von 1000 Rückpässen oder so. Dann, mein Gott, das ist halt so. Das Spiel hat aber ganz gut gezeigt, finde ich, dass man als Keeper so beides sein kann. Das ist entweder so Gott oder Bratwurst, um jetzt mal mit diesem Bernd Stromberg-Zitat dazu zu spielen. Ne? Also er kann halt entweder der Buhmann für alles sein oder eben tatsächlich dann der Held werden. Und in dem Spiel gegen Kroatien im Achtelfinale war Unai Simon halt beides. Also
das wäre halt total gut ein Titel für Elf Leben gewesen. Sorry. Uli Hoeneß,
Gott oder Bratwurst.
Genau.
Sorry, Entschuldigung. Würde ich dir hier mit zur Verfügung stellen. Also.
Ja, ist leider ein bisschen spät jetzt.
Sorry. Also wie gesagt, ich fand, dass er da in dem Spiel wirklich beides war. Also bringt sein Team in Anführungsstrichen erstmal so einen Rückstand, ne, weil er eben diesen Rückpass nicht gut verarbeiten konnte und dann mit mehreren Weltklasse-Paraden dort sein Team noch in der Verlängerung oder überhaupt in die Verlängerung gerettet. Also hat ja dann auch noch in der normalen Spielzeit überragende Paraden gezeigt. Und dann auch in den Spielen gegen die Schweiz wurde er auch zum Man of the Match gekürt mit seinen gehaltenen Elfmetern. Also es finde grundsätzlich ein sehr gutes Turnier von ihm eigentlich, wo es jetzt wenig Dinge gibt, über die man diskutieren sollte. Ich hatte es vorhin ja schon mal angesprochen, das 1:0 oder das 0:1 gegen Italien war für mich auch so ein Kannball, den er halten kann. Also er stand für mich eins bis zwei Schritte zu weit vorn, hat auch den Hintergrund, warum er weiter hinten stehen soll, damit er einfach bei Schüssen, die so um diesen 16 herum sind, also so 16, 15, 14 Meter vom Tor, sehe ich das ganz gern, dass meine Torhüter weiter hinten zur Linie gerichtet stehen. Das dass sie eben einfach mehr Reaktionszeit haben und auch auf die Flugbahn des Balles reagieren können, weil dort vorne muss er jetzt keinen Winkel verkürzen oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn sich Chiesa vielleicht den Ball vorbeigelegt hätte, also über außen, von ihm aus gesehen rechts, von Simon aus gesehen rechts, dann hätte Simon immer noch die Zeit gehabt, immer noch entgegenzugehen und da irgendwie den Winkel zu verkürzen und zu blocken, aber
ich glaube, er stand halt schon weiter draußen, weil ja vorher Immobile den Ball hatte. Und das habe ich schon häufiger beobachtet bei Torhütern, dass sich wieder zurückfallen lassen auf die Linie. Das ist nicht so tief drin wie jetzt zum Beispiel im Tennis, wo klar ist, du spielst deinen Schlag und läufst automatisch wieder zur Mitte, weil du dann den kürzesten Weg zu allen möglichen weiteren Schlägen hast. Das ist im Fußball gar nicht so automatisiert drin bei Torhütern. Ich habe das Gefühl, ihm ist es da schwer gefallen, sich wieder fallen zu lassen, weil man sich ja dann gefühlt auch aus der Szene wieder rauszieht.
Kann vielleicht auch sein, dass er ja keine oder nicht so dieses hundertprozentige Vertrauen in den Verteidiger hatte, dass er vielleicht dachte, okay, vielleicht kommt jetzt noch der Steckpass. Man muss natürlich auch dazu sagen, das war auch überragend von Chiesa gemacht, also wie er nochmal diesen kleinen Schlenker nach innen macht und dann ins lange Eck abzieht, aber also, wie gesagt, ist genau das gleiche wie bei der Neuer-Szene gegen Ungarn, also an guten Tagen kriegt er den vielleicht so, weißt du, also das hat mich so ein bisschen geärgert, dass er dann sich nicht vielleicht doch noch irgendwie abgedrückt hat, aber lag eben daran, er kam halt nicht in den Abdruck, weil die Reaktionszeit dann für ihn zu kurz war. Also ein, zwei Schritte weiter hinten kommt er vielleicht dann doch noch in die Aktion.
Das sind dann die Kleinigkeiten, die da fehlen, aber insgesamt würdest du sagen, auf der Torhüterposition ist Spanien dann mit ihm gut ausgestattet?
Ja, absolut. Also man muss natürlich auch dazu sagen, dass jetzt so Spanien so in den letzten Jahren, also seitdem es bei De Gea so ein bisschen formtechnisch bergab ging, seit anderthalb, zwei Jahren. Auch mit Kepa hat man da auch keinen überragenden Mann gehabt, der eigentlich die Nachfolge hätte auch antreten können. Umso mehr freut es mich jetzt natürlich für Unai Simon, der eigentlich auch relativ wenig internationale Erfahrung hat. Hat mit Bilbao auch bisher, glaube ich, gar nicht in der Europa League gespielt, geschweige denn Champions League. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass er jetzt auch auf die nächsten Jahre damit mit ihm geplant wird. Also auf jeden Fall für die WM 2022, denke ich, ja.
Gut, damit haben wir Italien gegen Spanien abgehandelt. Mit Italien ist dann auch die Mannschaft aus diesem Duell ins Finale eingezogen, die insgesamt weniger Tore kassiert hat. Es sind insgesamt nur 3 Gegentreffer aus dem laufenden Spiel heraus, beziehungsweise in der regulären Spielzeit, so ist es korrekt, für Italien, und nur 1 Gegentreffer aus dem laufenden Spiel heraus. Es gibt eine Mannschaft, die hat noch gar kein Gegentor gefangen aus dem laufenden Spiel heraus und jetzt erst 1 nach Freistoß, und das ist England mit Jordan Pickford, eine umstrittene Personalie, obwohl die Zahlen so deutlich für ihn sprechen. Wie schätzt du ihn denn ein?
Er hat jetzt ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen in dem Podcast mit, also in der Schlusskonferenz mit Uli Hebel, mit Jogi Hebel, Verzeihung. Aber Uli Hebel ist auch ein super Typ. Ja.
Die nehmen sich da nichts, da hast du recht.
Genau, die nehmen sich da nichts, genau. Das ist ja vor der WM also schon einige Diskussion gab, wer denn jetzt im Tor stehen soll bei England. Also da ging es gar nicht so sehr darum, ob Pickford überhaupt mitgenommen wird, sondern also ob er überhaupt wirklich mitgenommen wird, weil es stand ja wirklich lange auf der Kippe, weil war lange verletzt, dann hat er auch nicht gut gespielt. Und man hatte eben auch mit Nick Pope von Burnley, auch mit Ramsdale oder auch Henderson von Man United, wirklich gute Leute. Und war dann schon eine Überraschung, dass das Pickford dann so gut aus seiner Verletzung wieder zurückkam und dann so stabil auch war. Und Pickford setzt einfach das fort, was er auch schon 2018 bei der WM so war. Also er ist wahrscheinlich ähnlich wie so dieses Shadan-Shakiri-Phänomen, die halt in der Nationalmannschaft immer aufblühen und hat immer Top-Leistungen zeigen. Das scheint bei Pickford auch zu sein. Also ich finde ihn nochmal deutlich stärker als 2018 im Turnier. Hängt vor allem damit zusammen, dass er, finde ich, viel ruhiger wirkt, also in seinem ganzen Auftreten. Also bei der WM 2018 wirkte ja diese ganze englische Mannschaft eh noch ein bisschen unbedarfter irgendwie noch, und alles war irgendwie in so einem Rausch und irgendwie alles war kunterbunt und so weiter. Und jetzt wirkt Pickford wesentlich gefestigter und ja, ist nicht mehr ganz so exzentrisch in seinen Kommandos. Also wenn man die Mannschaft so beobachtet, kommt es immer mal raus, wenn er jetzt irgendwie so einen Ball hält, dann springt er irgendwie auf wie so ein Derwisch und schreit dort rum und klatscht in seine Hände und so. Das ist, finde ich, manchmal ein bisschen übertrieben irgendwie. Ja, aber ich glaube, so ist er halt einfach. Also das ist wahrscheinlich einfach so seine Art. Ich habe mir auch schon einige Trainingsvideos von ihm angeguckt. Da ist er genauso. Also er gibt halt irgendwie im Training immer die 100% und ist halt, glaube ich, auch so ein Trainingsweltmeister, der sehr viel Wert auch auf Spektakel legt, glaube ich.
Er ist kein introvertierter Torhüter,
um das auf jeden Fall nicht
zu formulieren. Ich finde, auf der Linie ist Jordan Pickford sehr, sehr gut. Also der hat eine gute Reaktionszeit. Vielleicht müssen wir gleich über den einen Freistoß von Dänemark sprechen. Aber da sieht man dann schon, also bei einem Torhüter, der nur ein Tor kassiert hat, da müssen wir jetzt auch wirklich dann das Haar in der Suppe schon deutlich suchen. Ich habe manchmal das Gefühl, und da würde mich jetzt eben deine Expertenmeinung dazu interessieren, dass die Art und Weise, wie er Flanken verteidigt, ein bisschen riskant ist. Also er kommt immer in sehr hohem Tempo in die Flanken reingeflogen. Er erreicht sie in der Regel auch. Also das passt alles. Mir waren da aber persönlich bei dieser EM so zwei, dreimal zu sehr die Faust mit dabei, als den Versuch, den Ball gezielter zumindest abzuwehren. Fangen ist nicht mehr möglich, das ist mir schon klar. Aber hast du auch das Gefühl, dass ihm da manchmal seine, ja, man kann jetzt entweder Explosivität sagen, vielleicht ist es auch eben das Spektakuläre, was einfach in seinem Torhüterstil mit drin ist, dass ihm da manchmal so ein bisschen das zulasten der sichereren Variante geht?
Also mir ist da noch diese Szene gestern in dem einen, genau, in der einen Flanke, glaube ich, Delaney, ne? Wir wissen, glaube ich, beide, von welcher Flanke wir da reden, da, ja, wo er auch dazu,
wo er sich danach auch wieder wahnsinnig aufregt, obwohl eigentlich Stones und Maguire eigentlich alles richtig gemacht haben. Die Flanke konnte ja nämlich, genau, gar niemanden erreichen.
Das stimmt, also hängt, glaube ich, auch immer, also ich finde, das hängt halt immer ganz stark damit zusammen, wie er proaktiv in der Raumverteidigung eben mitspielt. Also er steht immer ziemlich tief, selbst bei Flanken, so die, die aus dem Halbfeld geschlagen werden, bleibt er immer noch relativ nah an seiner Linie stehen. Also man sieht ihn da selten im Höhe des 5-Meter-Raums stehen, sondern tatsächlich sehr nahe zur Linie, also 1-2 Meter vor der Linie tatsächlich. Und dann wirkt das halt irgendwie immer so ein bisschen überhastet, weil wenn er 1 Meter oder 1-2 Meter weiter vorne stehen würde, könnte er halt einfach nur einen Schritt machen, hochspringen, würde er den Ball fangen. Also muss natürlich auch noch dazu sagen, dass Pickford 1,85 ist. Da gab es auch bei der WM 2018, weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, als dieser Trash-Talk mit Thibaut Courtois da war. Von wegen, ich bin ja größer, ich hätte nur meine Hand hochgemacht und ich hätte den Ball gefangen. Und dann hat Pickford sich halt irgendwie so ein bisschen da in seinem, ja, irgendwie in seinem Stolz so verletzt gefühlt, weil er eben doch ein kleinerer Torhüter ist oder nicht so groß gewachsen ist wie Courtois mit seinen fast 2 Metern und seinen langen Affenarm. Kann auch sein, dass Pickford dadurch versucht, irgendwie das Ganze noch spektakulärer aussehen zu lassen. Würde ich wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen wie vorhin schon, dass er einfach so ein exzentrischer Typ ist und da dort eher noch das Spektakel dort sucht vielleicht, oder das vielleicht im englischen Torwarttraining, weiß nicht, ob du die Videos kennst, aber da geht es ja ganz oft darum, okay, wir haben jetzt hier einen Ball, den schießen wir mal von einem Hütchen mit vollem Tempo, voll Karacho runter, dann da drüben noch einen Ball mit höchstem Tempo und da geht es hier drüben noch weiter, noch ein übelst scharfer Volley und Dropkick-Schuss, also da geht es, glaube ich, viel darum bei ihm, wie das Training auch im Alltag so ist, ne? Also okay. Wenn da viel drauf geachtet wird, dass die Bälle eben lieber sauber geklärt werden, gefaustet werden, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann auch im Spiel ummünzt. Also ja.
Glaubst du, das wird nochmal Thema werden? Da müssen wir jetzt spekulieren. Also wir nehmen auf am Tag nach dem Halbfinale zwischen England und Dänemark, wo man ja eine interessante Eckballvariante beobachten konnte. Also es gab mehrere interessante Varianten, aber eine hatte ganz wesentlich, glaube ich, das Ziel, die fehlende Größe in Zentimetern bei Jordan Pickford auszunutzen, nämlich der allererste Eckball, bei dem sich alle Dänen im gegnerischen 5-Meter-Raum positioniert haben, vor und hinter ihm und rund um ihn herum. Er hat das dann gut verteidigt, er ist an den Ball rangekommen. Aber glaubst du, das könnte ein gutes Mittel sein gegen Jordan Pickford, eben ganz bewusst diesen, ja, physischen Nachteil erstmal zu attackieren?
Gut, also es ist, glaube ich, ja selbst gegen Donnarumma oder Courtois oder Neuer, wie auch immer da hinten drin steht, ein gutes Mittel, weil das für einen Torhüter ist es natürlich einerseits so, du hast sehr, sehr viel Verkehr vor dir. Du hast eigentlich nur eine Option. Die Option ist eigentlich nur, du musst mit allem, was du hast, beherzt, wenn der Ball auf den kurzen Pfosten fliegt, musst du mit allem, was du hast, halt einfach reinfliegen, wie das Pickford gestern gemacht hat. Also dann irgendwie versuchen, auf der Linie dann zu reagieren, das wird nichts, weil dafür sind die Spieler dann einfach zu nah dran. So ein abgefälschter Kopfball oder so ein abgestreifter Kopfball kann dann auch mal leicht in die lange Ecke hinten reinfallen. Und da haben selbst großgewachsene Torhüter Probleme. Also du hast da wirklich nur die eine Möglichkeit, mit Anlauf, sobald der Ball geschlagen wurde, mit Anlauf wirklich da mit beiden Fäusten voran reinzuspringen und einfach hoffen, dass es irgendwie gut geht. Das, finde ich, hat er überragend gemacht. Und da kam ihm wahrscheinlich auch so dieser Hang zum Spektakel einfach zugute, glaube ich, in dem Moment, weil da hat er wirklich ja nur die eine Option, das zu machen, ne?
Das stimmt. Und dann hat man noch gesehen, und das zieht sich jetzt auch schon so ein bisschen durchs Turnier. Also Pickford hatte noch eine interessante Szene gegen die Ukraine. Da reden wir dann auch eher über Flankenverteidigung. Aber weil wir vorhin schon beim Thema Spielaufbau waren und weil wir bei Donnarumma festgehalten haben, da hat man manchmal schon ein bisschen Probleme gesehen. Das konnte man, finde ich, bei Jordan Pickford in diesem Turnier auch sehen. Wenn er angelaufen wird und wenn er auch isoliert wird, sodass er nur noch den langen Ball als Option hat, dann lässt die Präzision auch schnell nach oder fehlt.
Ja, also wobei ich sagen muss, dass Pickford ja zumindest, wenn er dann lange Bälle schlägt, dann kommt die ja wirklich auch lang, also lang, fast bis zum Gegenstand 16 oder so, weißt du, und die fallen dann nicht irgendwie so kurz vor der Mittellinie runter. Kann ich mich auch noch an diesen einen Donnarumma-Ball gegen Spanien erinnern, den dann, glaube ich, Busquets oder Petri aufgenommen hat, der auch kurz vor der Mittellinie runterfiel. Ja, was ich vorhin bereits sagte, also Pickford macht ähnlichen Fehler wie Donnarumma, dass wenn er den Ball dann hat, dass er ihn immer ein Stück weiter nach vorn treibt und dann auch natürlich immer ein Stück weiter noch auf die gegnerischen Stürmer zuläuft, wodurch er sich einfach dann nochmal die Reaktionszeit oder Zeit ohne Gegnerdruck verringert. Ne? Wenn er hier einfach ein bisschen cooler bleibt, auf den Ball tritt und vielleicht noch ein Stück weiter nach hinten weicht, um eben auch ein klares Signal an die Verteidiger zu senden, hier Jungs, kommt mal ein Stück zurück, ich brauche Angebote von euch, dann hat er da, glaube ich, auch eine wesentlich ruhigere Ausstrahlung, glaube ich.
Also bei den inaccurate lange Long Balls, also bei den nicht angekommenen langen Pässen, da liegt Jordan Pickford unter allen Torhütern bei dieser Europameisterschaft auf dem 8. letzten Platz in einer Riege mit Martin Stekelenburg, Thomas Vatschik, Danny Ward, Anton Schunin, Lukas Radetzky und dann, gut, Robin Olsen und David Marshall, das ist mal ein ganz anderer Schnack. Olsen Passquoten selten über 20%, lag aber auch ein bisschen auch an den Gegnern der Schweden, muss man dazu sagen, aus der Gruppenphase. Also das ist noch ein Thema bei Jordan Pickford. Jetzt wollen wir aber auf jeden Fall noch, finde ich, über Kasper Schmeichel sprechen, der, glaube ich, Anwärter sein könnte auf den Torhüter des Turniers. Oder würdest du mir da widersprechen wollen?
In Teilen, weil ich fand jetzt tatsächlich das Halbfinale hat Kasper Schmeichel gestern wirklich eine überragende Leistung gezeigt. Gibt es kein Drumherum reden, aber ansonsten im ganzen Turnierverlauf oft unorthodoxe Verteidigungstechniken genutzt. Also hat dann, fand ich, auch nicht immer 100% sicher, auch mit Ball am Fuß, auch nicht immer die sicherste Bank hinten gewesen. Viele Flugbälle irgendwie auf die Außenverteidiger nicht sauber gespielt. Aber mit dem Spiel gestern hat er auf jeden Fall nochmal so seine Chancen quasi so erhöht, wenn jetzt Donnarumma und Pickford, die für mich bis dato eigentlich schon so die stabilsten Keeper waren, mit allem drumherum im Turnier, würde ich da schon sagen, dass Schmeichel auf jeden Fall einer der Top 3, Top 4 Kandidaten ist in dem Turnier, ja.
Ja, also gewählt werden wird er sowieso nicht, aber diese Awards, die gewählten, die kann man ja sowieso, das ist ja albern, die sagen selten was aus. Aber was sind denn dann so die Dinge, die Kasper Schmeichel vielleicht besser macht als der durchschnittliche EM-Torhüter? Also die, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind alle gut, die sind ja auch nicht zufällig bis ins Finale oder sogar ins Finale gekommen. Aber wie würdest du seinen, wenn du schon sagst, unorthodoxen Stil, wie würdest du den beschreiben?
Also ich finde, man hat es gestern bei dem einen Querpass gesehen, vor dem 1-0, den Schmeichel mit dem Körper nochmal blockt.
Ja.
Glaube ich, gegen Kane war es, ne?
Oder gegen Sterling. Genau.
Andere Torhüter wären da wahrscheinlich noch weiter rausgerückt und hätten versucht, entgegenzugehen, dann noch zu blocken und irgendwie den Winkel zu verkürzen. Schmeichel hingegen bleibt da hinten, weil er weiß, okay, wenn ich jetzt rauskomme, komme ich wahrscheinlich nicht zeitig genug zum Stehen. Da sind wir wieder bei dem Thema Bodenkontakt. Ne, wenn er dann eben im Schritt ist und dann versucht, sich da irgendwie im großen Block davor zu packen, in diesen Spreizschritt, den wir auch bei Neuer oft sehen oder bei allen anderen Keepern eigentlich, dann hat er einfach da Probleme, schnell genug zum Stehen zu kommen und dann sauber in die Aktion reinzukommen. So bleibt er halt hinten stehen und weiß, okay, ich habe jetzt nur die eine Chance, im richtigen Timing mich so groß zu machen, wie es überhaupt geht. Alles andere würde ich eventuell sogar meine Körperfläche verkleinern, wie es auch bei dem 0-1 gegen die Ukraine war. Also als der Buschan gegen England bei dem 1-0 durch Kane, dass er seinen Oberkörper so leicht weggedreht hat, hat Schmeichel eben nicht gemacht. Er ist einfach sehr robust, sehr mutig, einfach will ich fast schon sagen, in seinen Aktionen. Hat man auch gesehen bei dem Schuss auch in die kurze Ecke, das war, glaube ich, wieder von Sterling, wenn ich mich recht entsinne, wo er auch nochmal dort wahnsinnig solide blockt und einfach die Robe wahrt und nicht irgendwie auf Teufel komm raus oder entgegenrennen oder entgegengehen will und irgendwie Winkel verkürzen will und dann vielleicht noch seine Reaktionszeit zu verkürzen, weil Man muss halt als Torhüter immer gucken, wie ist die Gesamtsituation. Also ist ein Gegenspieler da? Wenn ein Gegenspieler da ist, wo steht er? Also muss ich die kurze oder die lange Ecke zumachen? Ne? Wenn eben Gegnerdruck da ist, dann versuche ich erstmal hinten zu bleiben, versuche wirklich zu reagieren. Wenn kein Gegnerdruck da ist, versuche ich zu agieren, dafür zu sorgen, dass eben Druck da ist, eben mit dem Rauskommen, mit einem Davorpacken, wie auch immer. Und das macht Schmeichel schon sehr, sehr gut. Also das macht er wahrscheinlich eher noch ein bisschen zu abwartend hinten. Also er bleibt eher hinten, als nach vorne zu gehen, was er, haben wir vorhin bei Unai Simon schon mal angesprochen. Ist ja eher nicht der Normalfall, dass das da Torhüter so defensiv agieren und auf die Zielverteidigung aus sind.
Und gerade hast du in einem Nebensatz was gesagt, was, glaube ich, so einen typischen Mythos anspricht. Du hast gesagt, muss er die kurze Ecke zumachen oder die lange Ecke zumachen? Ich würde sagen, im allgemeinen Fußballwissen ist es auf jeden Fall, kurze Ecke ist immer das Thema des Torhüters. Die muss er doch dann zumachen. Das finde ich ganz interessant, dass wenn man dann eben Leuten wie dir folgt und sich auch mal mit Torhütern unterhält, dann lernt man, es ist nicht immer so, dass kurze Ecke einfach die Aufgabe des Torhüters ist, sondern da fließen schon noch andere Faktoren mit rein. Da musste ich jetzt kurz schmunzeln, als du das erwähnt hast, deswegen wollte ich es auch noch zur Sprache bringen. Er hat nicht nur in diesem Halbfinale, sondern auch schon in Spielen davor auch sehr viele Bälle aus, die flach aufs Eck gekommen sind, herausgeholt. Und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, bei Donnarumma zum Beispiel, der trotz seiner Körpergröße es schafft, so schnell am Boden zu sein, eben nicht die berühmte Bahnschranke zu geben. Wie kann denn das ein Torhüter, der groß gewachsen ist, erreichen? Hängt das mit Flexibilität im Hüftbereich zusammen? Hängt das mit der richtigen Absprungtechnik zusammen? Hängt das damit zusammen, wie sehr man in die Hocke geht bei dem Sprung, bevor man sich dann eigentlich abstößt vom Tor? Wie kann man das schaffen, schnell unten zu sein?
Also ich würde jetzt erst das auch wieder in zwei Kategorien unterteilen. Einmal eben Schüsse, die nah am Körper sind, ne? Also die eher in der Abkippzone sind, wo man eben nicht aktiv abspringen muss, sondern wirklich nur sich quasi fallen lassen muss. Und eben Schüsse, die so weit außerhalb dieser Abkippzone sind, dass man eben sich abdrücken muss und abspringen muss. Um auf die erste Szene oder auf die erste Kategorie zu kommen, eben die aus der Abkippzone heraus, gerade für große Torhüter spielt natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle, eben, wie du schon sagtest, die Beweglichkeit in der Hüfte und im Rumpfbereich. Also wenn man da total steif ist und irgendwie ewig braucht, runterzukommen, dann wird es einfach schwer, dort scharfe Schüsse neben den Mann oder neben die Frau dazu zu parieren. Und da ist ganz, ganz wichtig, was eben das ballnahe Bein macht, wohin man springen oder abkippen will. Also das, auf Twitter echauffiere ich mich meistens über diesen Negativ-Step, also quasi kein aktiver Schritt. Also wenn man jetzt eben in die rechte Ecke abspringen will, können ja gerne mal alle Hörerinnen und Hörer mitmachen, mal hinstellen. Wenn man in die rechte Ecke abspringen will, muss man ja trotzdem den Fuß aktiv aufsetzen, um dann möglichst weit in die Ecke zu kommen. Viele Torhüter setzen allerdings den Fuß nicht aktiv nach vorn, sondern ziehen den rechten Fuß jetzt mal angenommen, zum linken Bein ran und springen dann eher mit dem linken Bein ab, um eben, also damit kommt man eher wirklich in die Zone nah am Körper, wenn man die Bälle mit der Hand dort verteidigen will, weil man eben nur das rechte Bein so wegzieht und dann eben schnell die Hüfte zum Boden bekommt. Wenn ich das jetzt andersrum machen würde, dass ich mein rechtes Bein aufsetzen würde, dann würde das irgendwie so komisch aussehen, weil ich dann ja quasi so von oben irgendwie so mit der Hand dann an den Ball ran müsste. Also ich hoffe, jeder versteht das, wenn ich das hier nur so
ohne Bildmaterial. Also man muss sich quasi so selber quasi imaginär umgrätschen, weil dann hilft einem die Schwerkraft,
genau,
dann
ist man schneller unten. Genau, da ist man viel, viel schneller unten, exakt, genau. Das ist eben so dieser Negativ-Step, den man da nutzen sollte, der allerdings nicht hilft bei Schüssen, die eben außerhalb dieser Abkippzone sind. Also sieht man halt ganz, ganz oft, wenn Torhüter, wenn Schüsse meistens so von außerhalb des 16ers kommen, haben die Vorschüssen meistens einen ziemlich breiten Stand, weil sie eben noch so einen Auftaktsprung machen. Und dann, wenn sie auf den Boden landen, haben sie einen relativ breiten Stand, dass der ganze Körper wie so ein A aussieht. Also man hat da quasi die Beine breiter als hüftbreit stehen. Und damit kann man eigentlich relativ schwer in einen aktiven Schritt kommen, also dass man eben Spannung auf den jeweiligen Oberschenkel bekommt. Und das lohnt sich halt wirklich nur, wenn, also man muss halt wirklich diese Spannung auf den Oberschenkel bekommen, wenn man sich eben weit in die Ecke abdrücken will. Und das macht zumindest finde ich, Schmeichel und auch Donnarumma machen, das finde ich sehr, sehr gut, obwohl Schmeichel jetzt kein so groß gewachsener Keeper ist. Aber das macht er technisch einfach sehr, sehr sauber, wodurch er einfach auch seine Größe zumindest teilweise auch kaschieren kann, ja.
Ja, da fand ich früher Gianluigi Buffon immer so beeindruckend, weil das bei dem, also der ist aus so einer Ruhe ins Eck gesprungen. Also so ähnlich auch so ein bisschen wie ich das bei Kasper Schmeichel jetzt zumindest im Halbfinale auch gegen England gesehen habe, bei den Kopfballchancen von Maguire, die waren jeweils eigentlich ganz gut platziert, aber in der Sekunde, in der Kasper Schmeichel schon im Flug war, da wusste er schon, der wusste schon eine halbe Sekunde oder eine Sekunde vorher, wo der Ball hingeht. Und bei Buffon fand ich das früher auch mal ganz krass, dass der stand oft einfach nur relativ statisch, also natürlich war er in Bewegung und so. Mhm. Und man dachte mir, ja, wie will er da hinkommen? Aber dann war er eh schon da. Also weil der hatte einfach das, der hatte das im Gefühl oder im Blut oder hat es an der Fußstellung gesehen, ah ja, der Ball kommt jetzt rechts unten hin. Naja, dann mache ich mich da jetzt mal auf den Weg hin. Und ich fand, er war nicht immer, vor allem am Ende jetzt seiner Nationalmannschaftskarriere, der agilste Torhüter. Das ist ja vielleicht auch ganz natürlich. Aber trotzdem hat er die Ecken immer noch so gut verteidigt bekommen.
Hat er auch ganz oft einfach so seine eigene Technik, also ähnlich wie Schmeichel, weil er dann irgendwann auch älter wird und gemerkt hat, okay, mit meiner Explosivität geht es langsam auch zur Neige, hat er dann auch einfach seine Position angepasst, also bei dem Kopfball von Maguire, hat man auch gesehen, dass Schmeichel sich relativ früh noch zur Linie hin absetzt, um eben einfach seine Reaktionszeit zu maximieren. Mhm. Je mehr Zeit hat er dann eben gehabt, diesen einen Kreuzschritt zu machen, also bei diesem Eckball war es ja, glaube ich, dem Maguire dann in die von Schmeichel aus gesehen rechte Ecke geköpft.
Ja.
Da macht Schmeichel halt vorher noch so einen Kreuzschritt, setzt quasi mit dem linken Bein über das rechte und drückt sich dann ab, um eben noch mehr Raum zu überbrücken. Das, ja, konnte er halt auch nur machen, weil er eben mehr Zeit hatte und sich eben nach hinten abgesetzt hat. Wenn er weiter vorne steht, wird es für ihn halt schwer, dann rechtzeitig noch in den Abdruck zu kommen.
Ja. Ach, ist es schön, mal so ein bisschen über Torhüter abzunörden. Ich lerne auch sehr viel in dieser Episode. Das waren jetzt so ein bisschen die großen Namen. Wer hat dir denn sonst gut gefallen? Ich will jetzt nicht über die Torhüter sprechen, die Probleme hatten, weil das hat auch jeder selber gesehen. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so sehr nochmal Salz in Wunden streuen. Aber wer waren denn jetzt von den Torhütern, die wir gerade noch nicht genannt haben, welche, die dich überzeugt haben?
Also ich fand, Sommer hat sich auch im ganzen Turnierverlauf ziemlich gut gesteigert noch. Natürlich auch, wenn wir haben es ja vorhin schon gesagt, dass dann im Elfmeterschießen kannst du ja als Torhüter meistens nochmal brillieren und vielleicht okay Leistungen im bisherigen Turnierverlauf nochmal so aufwerten. Aber ich finde eigentlich, dass Sommer seine Sache vor allem auch in der K.O.-Phase sehr gut gemacht hat. Ich fand jetzt die Nachbetrachtung bei ihm, gerade auch in Bezug auf das Spanien-Spiel, ein bisschen zu übertrieben. Hat eine gute Leistung gezeigt, wie ich finde, aber es waren halt alles Bälle, wo ich von ihm auch erwarten kann, jetzt auf vielleicht mal ausgenommen dieses eine Morata-Ding in der Verlängerung, wo er aus kurzer Distanz einmal hält, aber ansonsten waren das ja alles Bälle, die er auch halten kann. Also das, ne, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, aber Sommer kam halt auch aus einer schwierigen Phase, hat jetzt auch bei Gladbach keine gute Saison gespielt, wie ich finde. Aber hat, finde ich, eigentlich eine sehr solide EM einfach gespielt, also wo man ihm jetzt wirklich sagen kann, dass er wieder auf dem aufsteigenden Ast ist, auch mit dem Hintergrund, dass er dann irgendwie zwischen den Spielen nochmal zu seiner Frau ins Krankenhaus geflogen ist, um sein Kind quasi zu begrüßen, was auf die Welt kam. Das, ja, wie gesagt, hat mich Sommer sehr, sehr beeindruckt, dieses ganze Turnier über, wie er sich das aber nochmal rausgezogen hat.
Ja, ich glaube, bei ihm ist auch, weil du das gerade so angesprochen hast, du hast ja so ein bisschen manches Loblied auch relativiert. Ich glaube, das ist so ein typischer Fall von, er war halt auch ein Torhüter, den man sehr häufig wahrgenommen hat, denn es gibt niemanden in diesem Turnier, der mehr Tore, der mehr Schüsse aufs eigene Tor bekommen hat. 29 Schüsse musste Jan Sommer abwehren, dahinter kommen dann Buschan und Chakir mit 24 und 23 und die Schweiz war generell das Team mit den zweitmeisten Schüssen pro Spiel in Richtung des eigenen Tores. Das heißt, wir haben einfach Jan Sommer auch häufig gesehen und dann tendiert man auch so ein bisschen dazu, das fällt mir auch bei mir selbst immer wieder auf, dann eben auch erwartbare oder Paraden, die eben einfach auf dem Niveau da sein sollten, die preist man dann höher ein, weil ich habe einfach jetzt schon 5 davon gesehen, dann denke ich mir, oh, Sommer macht heute aber ein gutes Spiel. Und der Torhüter, der aber nur einen Schuss pro Spiel in so einer Qualität aufs Tor bekommt, Pickford jetzt zum Beispiel, der geht dann ein bisschen unter, weil den sehe ich halt nur einmal fliegen und denke mir, naja, den muss er ja auch haben, aber immerhin war er noch konzentriert, obwohl noch nicht so viel los war vor seinem Tor. Ich glaube, das kann man auch an Jan Sommer ganz gut sehen bei diesem Turnier.
Ja, absolut, wobei man natürlich auch sagen muss, also weil jetzt irgendwie dann oft heißt, oh, da kann man genau auf Mann, den muss er ja haben, so, also wurde ja quasi angeschossen, also finde ich halt auch immer ein bisschen zu harsch, also dann ist ja nicht so, dass ein Keeper jetzt irgendwie angenommen hat, diese eine Pickford-Szene gegen Kai Havertz mit diesem Volley, den er über die Latte dort lenkt, also Pickford steht ja nicht die ganze Zeit da mit ausgestreckten Armen und der Ball geht automatisch dorthin. Also da,
ja,
da muss ich ja quasi irgendwie auf die Situation vorbereiten. Und ich finde, gerade bei sowas erkennt man oft, was ein wirklich guter Keeper ist, wenn er eben so dieses Handwerk gut versteht, wenn er genau weiß, okay, welche taktische Entscheidung muss ich jetzt treffen? Also gehe ich quasi entgegen, gebe ihm Druck oder bleibe ich eher hinten? Und dann eben auch, welche Verteidigungstechnik, also welche technische Aktion muss jetzt hier folgen? Also eben ein Block mit dem Fuß, ein Block mit der Hand, eben dieser Negativstep, weil der Ball näher am Körper dran ist, oder ein klarer Hechtsprung. Das sind alles so Sachen, wo sich dann tatsächlich auch dann im Daily Goalkeeper-Business so die Spreu vom Weizen trennt, finde ich. Weil so Flugparaden fliegen können, glaube ich, alle. Also da müssen wir ja nicht drüber reden. So. Mhm. Dafür sind sie auch alles Profis. Aber gerade bei solchen einfachen Aktionen, gerade wie diesen kleinen Aktionen, was die Positionierung angeht, gibt es dann doch ganz, ganz viele Dinge, wo man einfach die Unterschiede sieht zwischen einem wirklichen Weltklasse-Keeper und einem, der vielleicht auch noch zur Weltklasse hinkommen könnte, und eben Keepern, die das nicht sind und einfach nur Glück haben, dass über die Jahre hin viel kaschiert worden ist. Mhm.
Gibt es noch Weltklasse-Keeper bei diesem Turnier, die wir jetzt noch nicht namentlich erwähnt haben?
Also ich hätte gern öfter nach Lukas Radetzky gesehen, tatsächlich. Hat mir auch sehr gut gefallen, mal dieses kuriose Eigentor gegen Belgien dort mal außen vor genommen, wo er den Ball nach einem Pfostenschuss noch irgendwie gegen Körper kriegt. Und also, aber ich finde, Radetzky hat eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht, auch mit Ball am Fuß, finde ich ihn eigentlich ziemlich unterschätzt. Aber von Weltklasse, wir hatten es ja eingangs schon mal gesagt, würde ich jetzt von diesem Turnier nach keinem wirklich sprechen. Also Donnarumma und Pickford würde ich da schon mit zu den Besten zählen. Auch wenn Pickford jetzt, fällt mir gerade ein, weiß nicht, ob wir noch drüber sprechen wollen, bei dem Freistoß auch nicht optimal aussah, bei dem einzigen Gegentor, was England bisher bekommen hat. Aber ansonsten, weiß nicht, Kickernote, was wäre das dann, die zweite Kategorie? Sehr gut oder internationale Klasse?
Ach so, du meinst es, oh Gott, ich gucke mir diese Ranglisten immer nicht so an. Wahrscheinlich internationale Klasse.
Aber ich genau, weiß, sowas halt, genau.
Also aber halt Weltklasse.
Genau, nicht Weltklasse, sondern die nächste.
Ja. Genau, genau. Und ist das jetzt dann etwas, wo du sagen würdest, das spricht gegen das generelle Niveau von Torhütern, oder war deine Bewertung bei vergangenen Turnieren auch schon so, dass du gesagt hast, naja, es gibt eine Handvoll, jetzt fast im wahrsten Sinne des Wortes, von Torhütern, die man in die Top-Kategorie beziehungsweise ganz knapp darunter packen kann, und dann sehr viele gute Torhüter, also wir wollen jetzt nicht alle schlecht machen, ist das so, wie die Verteilung normalerweise auch ist, oder findest du das bemerkenswert?
Ich finde es eigentlich so, wie es jetzt ist, finde ich eigentlich so diesen Normalzustand. Also man hat ja trotzdem bei allen Turnieren irgendwie immer so mal so ein, zwei Spiele, so diese Guillermo Ochoa-Momente, wo halt irgendwie so ein Keeper so über sich hinauswächst in der Nationalmannschaft und so 10, 12 Paraden irgendwie so drin hat. Und man denkt so, Wahnsinn. Und dann, ja, hat er dann noch so, dann gibt es meistens noch so ein gutes Elfmeterschießen-Spiel so, also angesprochen vielleicht auf Sommer, ne, wo dann eben Elfmeter noch pariert werden. Aber ansonsten, man hat ja auch nicht wirklich so viele Chancen, sich als Keeper dann bei so Turnieren auszuzeichnen. Also wie Radetzky hätte ich gern öfter gesehen, hat aber nur das Pech gehabt, dass Finnland eben nicht weitergekommen ist. Oder auch Buschan fand ich auch sehr gut. Auch Bachmann hat, finde ich, für mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Auch mit Ball am Fuß. Aber ja,
Gulaschi hätte ich auch gerne nochmal gesehen.
Absolut, ja. Den haben wir gar nicht so gesprochen tatsächlich, ja. Aber für mich auch eigentlich, potenziell wäre ja auch Gulaschi, also ich sehe ihn auch in der Bundesliga als einen der drei besten Torhüter, zumindest in den letzten 2, 3 Jahre. Aber auch er hatte jetzt dann auch nicht so die vielen Szenen, sich da auszuzeichnen, weil eben nur 3 Spiele waren. Aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass das Turnier jetzt so ein krasser Ausreißer nach unten war. Leichter, wahrscheinlich durch eben so komische Eigentore wie von Dubravka oder so. Das passiert halt einfach mal, mein Gott, ändert nichts daran, dass es trotzdem ein Torhüter ist, der seit Jahren in der Premier League zu seinem Mann steht. Also von daher alles gut.
Ja, Courtois und Lloris sind da vielleicht auch noch 2 Namen, die man zumindest mal fallen lassen muss, wo auch die Bewertung, finde ich, gar nicht so einfach ist, weil definitiv sind das gute Torhüter und sie haben auch bei diesem Turnier gute Paraden gezeigt, aber der Spielverlauf in den einzelnen Spielen war halt jeweils auch so, dass eine Bewertung schwierig war. Also bei Belgien kannst du aus der Gruppenphase, ja, das erste Spiel gegen Russland kannst du im Grunde schon mal rausrechnen, was sollte Courtois da gezeigt haben. Das war halt einfach eine ganz klare Nummer und so ging es in der Gruppenphase weiter und dann bist du aber halt schon in dem Bereich, wo jeder einzelne Schuss zählt, wo aber auch die Qualität der Gegner jeweils so viel besser geworden ist. Also vielleicht kann man das Portugal-Spiel bei Courtois da noch am ehesten rausgreifen, wo er eben auch mit dafür verantwortlich war, dass das zu null gewonnen werden konnte. Und ähnlich finde ich es auch bei Lloris, der halt einfach in einer Mannschaft spielt, die generell wenig zulässt. Dann scheidest du irgendwie im Elfmeterschießen aus, aber Ja, das ist halt dann so. Das ist, wenn jetzt einer von den beiden im Halbfinale zum Beispiel gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich noch mal viel ausführlicher über diese Torhüter gesprochen, einfach nur, weil sie länger mit dabei waren und so laufen sie jetzt halt ein bisschen unterm Radar.
Weil ich sagen muss, noch ganz kurz zu Lloris, dass wir ihm auch noch kurz ein bisschen die Bühne gewähren hier, dass ich finde, dass bei Lloris das beste Beispiel dafür war, er ist auch nicht der beste Fußballer, ähnlich vielleicht wie Pickford oder Donnarumma, aber seine langen Bälle kamen einfach gerade, wenn ich an das Deutschlandspiel denke, einfach immer so unfassbar genau auf Mbappé. Die kamen wirklich immer sehr, sehr gut an, so, ohne dass es Lloris, wo man jetzt, das würde ich jetzt nicht, wenn ich das an Spielstärke Torhüter denke, ihn da sofort in die Kategorie mit reinpacken, aber das, was halt zum Matchplan gepasst hat, das hat er einfach wunderbar umgesetzt, so, und das sollte man auch nicht unterschätzen, wie dann eben auch gerade die Spielanlage ist, gerade wenn es dann darum geht, so, wie viele kreative Pässe hat der Keeper von hinten herausgespielt oder wie viele kurze Pässe kam dort an Mann an oder so, das hängt dann immer ganz stark davon ab, wie eben die Strategie der Mannschaft überhaupt ist.
Ja, sehr guter Punkt. Dann haben wir das auch noch abgefrühstückt. Sascha, das hat großen Spaß gemacht. Wir müssen sowas eigentlich mal zur Bundesliga irgendwann machen. Oh, hier habe ich gerade ein neues Rasenfunksegment erfunden. Ich hoffe nicht. Rasenfunk Royal dauert eh schon immer so lang. Aber irgendwie, das fand ich jetzt sehr interessant. Wenn ihr solche Analysen lesen wollt und generell euch auch für Fußball interessiert, dann möchte ich euch zwei Dinge ans Herz legen. Zum einen Cavanis Friseur. Da kann man sich übrigens auch über die Copa America gerade informieren. Da läuft ja noch ein zweites Turnier, was aber hier so gar nicht so wirklich stattfindet. Und ihr könnt Sascha auf Twitter folgen als @SaschaFilter, also der Nachname ohne die Vokale, einfach zusammengeschrieben, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Da kann man dir folgen. Sascha Felter, Sascha, vielen herzlichen Dank, dass du hier im Rasenfunk warst.
Gerne, Max, hat mich sehr gefreut, hier dabei sein zu dürfen.
Und euch lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Es geht jetzt täglich weiter mit Kurzpässen bis zum Finale. Hashtag wir ballern durch. Grüße an Gästeliste Geisterbahn an dieser Stelle. Der Rasenfunk erst weiter werbefrei und nur von euch finanziert. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin macht's gut und bleibt vor allem gesund. Ciao.